durch die Jahrzehnte weg hat sich immer weiter gewandelt.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind weiterhin im Weinviertel und Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Ja, hallo und grüß euch von mir. Wir sind jetzt in Hohenwart und zwar ist Hohenwart der Ort, der schon, das quasi schon im Namen enthält. Hochgelegen, kühles Klima, spannende Böden und das perfekte Terroir für grünen Veltliner. Vor das Mikro getraut hat sich der Eugensetzer, ein Jungwinzer, Wäscher. Auf rund 30 Hektar entstehen beim Weingut Setzer Weine, die nicht nur in Österreich gefeiert werden, sondern auch den Weg in die große weite Welt gefunden haben. Bis nach Amerika auf die Weinkarten von 3-Sterne-Restaurants und sogar in die Top-Gastronomie auf Ibiza. Ja, wir sprechen jetzt mit Eugen über Nachhaltigkeit und die Rolle, die er in der Familie trägt, Tradition und der Reiz von Hohenwart. Eugen, schön, dass du da bist.
Servus, grüß euch. Gefällt mir. Top-Gastronomie Ibiza, da blüht mein Herz auf. Ich war schon 30 Mal auf Ibiza.
Wir sind vertreten auf Ibiza beim Coco Beach.
Okay.
Aber das mittlerweile auch schon, boah, da müssen die liegen, sicher 15 Jahre schon.
Okay.
Und die Eltern sind einmal im Jahr unten.
Okay.
Und haben halt ihre Garde.
Party hart.
Ja, das ist, nein, also das ist ein Mythos. Auf Ibiza kannst du alles machen. Okay. Du kannst jeden Urlaub machen. Golfurlaub, alles, wenn man Golfurlaub bin. Nein, Mallorca ist nicht vergleichbar mit Ibiza. Man muss eine Lanze brechen.
Nein, ich meine jetzt wegen dem Verschrien sei, dass du jetzt sagst, wenn du so, Ballermann nein. denkst oder so. Dann.
Nein, so tief war es auf Ibiza noch nie. Ja. Ballermann.
Ich war auf beidem noch nicht. Das soll ich überhaupt nicht mitreden. Alles
klar. Ich kenne es auch noch von den Geschichten.
Ja. Also ich kenne viele Geschichten von dort und von da. Also ja.
Ich könnte da Reiseführer werden, schon langsam auf Ibiza. Ich kriege einen Kupferstich bald. 30 Mal war ich schon dort. Also
wir machen jetzt eine eigene Podcast-Folge über Christophs Ibiza-Affäre. Ja, wegen dem sind wir jetzt nicht da.
Genau.
Das ist eine andere Geschichte.
Das Weingut Setzer. Wie lang gibt es das? Wie teilt sich euch die Arbeit auf und wer ist alle da tätig?
Also das Weingut Setzer gibt es seit 1705 und seitdem haben wir Weinbau natürlich durch primär die Zeit stark geprägt, Landwirtschaft, Viehzucht und ein bisschen Weinbau und durch die Jahrzehnte weg hat sich das immer weiter gewandelt. Zu meinem Urgroßvaterzeiten war das hauptsächlich nur so, aber wie mein Vater dann übernommen hat, Anfang der 90er Jahre, haben wir nochmal ein paar Acker gehabt und die sind dann aber auch verpachtet worden, sodass wir sagen, wir konzentrieren uns rein auf den Weinbau, dass wir wirklich vollen Fokus haben.
Sehr schön. Und hast du Geschwister oder bist du Einzelkämpfer?
Ich habe eine ältere Schwester,
okay.
Die ist 2 Jahre älter als ich und wir kommen sehr gut miteinander aus. Meine Schwester ist mittlerweile fast 8-9 Jahre schon fix im Betrieb. Ich seit knappe 5 Jahren. Und zusammen heizen wir den Eltern richtig ein.
Da wird das Jungblut diskutiert. Ja, ich glaube, da können wir vielleicht noch was herauskitzeln heute.
Sehr gut.
Von der Stimmung.
Wie ist der Werdegang zum Winzer gewesen bei dir?
Dadurch, dass ich eigentlich von klein auf, also seit ich Gabel noch kenne, war das Thema immer schon präsent bei mir. Mhm. Sprich, da gibt es Fotos von mir, wo ich gefühlt, gerade dass ich stehen habe können, in einem frisch gesetzten Weg war draußen. Also das Bild kommt mindestens einmal im Jahr zum Vorschein, weil meine Mama dann sagt, mei, du hast ja so lieb ausgeschaut. Ja, wenn man noch keine Kinder selber hat, kann man sagen, ja, das bin halt ich am Foto. Mhm. Nein, aber ich bin von klein auf damit aufgewachsen. Und es hat eigentlich immer schon einen gewissen Reiz gehabt und es hat einfach Spaß gemacht. Klar, natürlich, andere Dinge haben mich auch interessiert, keine Frage, aber beruflich habe ich mir immer gedacht, das möchte ich eigentlich machen. Mhm. Und da war
wie hast du dann das Wissen angeeignet? Natürlich von zu Hause, aber weiterführende Schule wahrscheinlich gemacht?
Ich habe in Krems die Weinbauschule gemacht, die Fachschule, mit anschließend einem Jahr Weinmanagement. Und für mich persönlich ein großer Vorteil von der Weinbauschule in Krems war, dass die dauert 4 Jahre und das dritte Jahr ist ein reines Praktikumsjahr. Sprich, du hast ein ganzes Jahr Zeit, raus in die Welt zu gehen und überall Praktikum zu machen, wo du willst. Also sprich, du bist nicht gebunden in die Sommerferien, da schnell wohin und ein bisschen reinschnuppern. Und in meinem Fall ist es gewesen, ich bin 6 Monate im Schloss Gobelsburg gewesen. Und danach bin ich für ein paar Monate ins Rheingau nach Deutschland zum Weingut Künstler gegangen.
Super.
Und so habe ich wirklich einiges aufschnappen können. Und was ich überhaupt nicht bereue. Und auch mit einigen, es müssen nicht große Sachen sein, die ich mir gemerkt habe, es sind auch so kleine Sachen gewesen, die jetzt anderen jetzt nicht primär auffallen würden. Aber für mich persönlich habe ich mir gedacht, das ist nicht schlecht. Das merke ich mal.
Dieser Weinmanagement-Jahrgang, sage ich jetzt mal in Krems, finde ich sehr cool, weil du musst nichts mit Wein zum Tun gehabt haben und kannst das quasi ja machen. Es sind ja gerade unterschiedliche Richtungen, wo die Leute dort hinkommen. Ich bin einmal Weinpatin gewesen, WM32, glaube ich, war das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und da habe ich damals auch schon gesagt, na, wenn ich irgendwann, wenn man mal die Arbeit abhanden kommt oder so, dann mache ich das. Weil mir das auch gut gefallen hat, weil da gibt es auch diese Reisen, wo du miteinander wo hinfährst, dann machen sie miteinander einen Wein und so. Also das ist schon sehr cool und du hast viele Richtungen, die du da abdeckst, also auch Marketing und so, um jetzt einmal auch was anderes zu loben.
Das heißt, als Klosterneub. Die Möglichkeit im zweiten Frühling dann genau. Praktisch wirst Winterin.
Du, ja, vielleicht, ich glaube, du kannst da, sofern es das dann noch gibt, kannst du, glaube ich, als Oma da auch noch mitmachen.
Also. Total. Ja? Also wie gesagt, Weinmanagement kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich bereue es überhaupt nicht. Und wie gesagt, wir haben in der Glas, wir haben klar natürlich Leute aus der Fachschule gehabt, die natürlich das Jahr weitergemacht haben. Aber wir haben 3 Kollegen aus dem asiatischen Raum gehabt, die natürlich Englisch geredet haben, aber sagen wir mal so, man hat sich irgendwie verständigen können. Aber wir haben auch Leute gehabt, die... Ich kann mich erinnern an einen 17-jährigen Burschen, der hat mit Weinbau fast gar nichts am Hut gehabt, aber dadurch so sein Onkel, ich glaube, 2 Hektar nur gehabt hat, hat gesagt, ja, mich interessiert das und schauen wir mal.
Ja.
Und auch die ganze Sache Verkauf, wie präsentiere ich mich, hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil du hast natürlich immer Leute da aus dem Verkauf, aus dem Marketing, die das ganze Thema offenlegen oder Tricks zeigen, wie du es machen kannst, aber verständlich, sodass du wirklich dann jeden abholen kannst. Und das hat mir total taugt.
Jetzt sind wir zum ersten Mal im Weinviertel aufnehmen. Erzähl uns einmal, wie schaut es rund um Hohenwart aus? Wie sind da die Lagen und was zeichnet das Weinbaugebiet aus?
Ja, Hohenwart, wir sind ganz westliches Weinviertel, das Tor zum Weinviertel, auch Nähe zum Wagram, sprich bei uns in Hohenwart sind relevant grüner und roter Veltliner, sind bei uns immer schon beheimatet gewesen. Zu meinem Urgroßvater Zeiten war sogar der rote Veltliner deutlich mehr als der grüne Veltliner. Dann natürlich damals der Anspruch war Menge statt Qualität. Und den roten Veltliner, wenn du es wirklich drauf anlegst, kannst du ihn anschneiden, bis sich die Balken biegen gefühlt. Aber das hat sich dann deutlich geändert, weil der rote Veltliner im Weingarten natürlich, den muss wirklich mögen, dass den bewirtschaftet. Und wie der grüne Veltliner dann aufgekommen ist, hat sich das natürlich total gewandelt. Und Hohenwart generell, wir haben jetzt bodenmäßig ein Kunterbund. Wir haben vor wirklich totalen Schotterlagen. Zum Beispiel gibt es die Ried-Greimelberg. Die ist Luftlinie, ich würde sagen, 50 Meter von einer alten Schottergrube weg. Da haben wir wirklich total karge Böden. Dann haben wir es aber wieder reich sandige Böden, Braunerde mit Kalk, dann Höhenunterschiede wieder. Wie zum Beispiel bei unserer Kirche in Hohenwart, die liegt auf ca. 400 Meter Seehöhe. Dann wäre für uns eine grüne Wittliner Reserve, die heißt der Kirchengarten, mhm, und ist auf 400 Meter Seehöhe und somit einer der unter Anführungszeichen höchsten Weingärten in Niederösterreich. Mhm. Und das macht es eben so spannend, weil du jetzt nicht wirklich sagen kannst, ja, das ist jetzt in dieser Ortschaft der Boden. Du hast jetzt einfach die ganze Vielfalt. Du hast von da den Boden, dann wieder auf der anderen Seite den Boden, aber in einem Umfeld von 1,5 bis 2 Kilometer. Mhm. Und das macht es richtig spannend.
Sehr variantenreich, ja.
Du machst was bei euch im Weingut?
Nach außen hin offiziell bin ich im Weingarten und im Keller tätig. Mhm. Aber im Endeffekt, so wie wir alle...
Alles. Mädchen für alles.
Vom Verkauf, Präsentationen, einfach alles. Aber die Kernkompetenz bei mir ist der Weingarten und der Keller. Mhm. Aber die Eltern haben geschaut, auch bei meiner Schwester, die hat die Wienerhack gemacht in Krems und haben es so angelegt, dass wenn meine Schwester und ich im Betrieb sind, dass wir uns trotzdem in allen Bereichen austauschen können.
Mhm. Ich bin ja schon, wie öfters erwähnt, ein visueller Mensch und mir gefallen diese Hochflaschen und wenn ich so zwischen die Mikrofone schaue, dann sehe ich schon eine Flasche
von uns. Ja,
da leuchtet es gelb rüber. Das kann man vorstellen, dass das auffällt in der Top-Gastronomie, weil das eine formschöne Flasche ist und den würden wir jetzt gern kosten. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht, das ist unser Flaggschiff, Grüne Wettliner Reserve, Riedlar, mit dem Namen 8000. Mhm. Riedlar, können wir keiner sagen, woher der Riedname kommt. Auch unser Großvater sagt, das ist schon immer so gewesen.
Wird immer so bleiben.
Oder auf Präsentationen, wenn ich den Wein den einschenke und sage, ja, das ist jetzt die Riedlar, sagen sie, ah, dann müsste es in Landau der haben sie. Da sage ich, nein,
das ist nicht ein bisschen ganz.
Da ist ein bisschen eine Distanz dazwischen. Ja. Aber der Name 8000 kommt von 8000 Rebstöcke pro Hektar. Mhm. Sprich, wir haben immer ein Rebpaar gepflanzt, weil normal sind in Österreich 4000. Und man kann sich so vorstellen, es sind wie die Grand Cru-Lage in Frankreich. Mhm. Und auf das war es auch abgezielt, weil der Weingarten ist 96 gepflanzt worden und Anfang der 90er sind meine Eltern in Frankreich auf Urlaub gewesen und da hat mein Vater, sind sie bei Louis Latour gewesen und die haben so einen Weingarten gehabt und mein Vater war geflasht und hat gesagt, das möchte ich daheim ausprobieren und hat das Glück gehabt, dass er sich mit dem Kellermeister wirklich einen Termin ausmachen hat können und ist ein paar Wochen später dann wieder nach Frankreich geflogen und die haben ihm wirklich das alles gezeigt, das machen wir so, das machen wir so.
Papa hat Praktikum gemacht.
Ja, so circa kann man sich das vorstellen.
Ein fliegendes Praktikum war das dann.
Ja, ja, genau. Natürlich, wie der Papa Opa das gesagt hat, ja, er möchte es bei uns ausprobieren mit dem Doppelstock. Klassisch frühere Generation, die sagen, na, das funktioniert nicht, das kannst du vergessen. Also, aber da das mein Vater und mein Opa recht, wie beschreibe ich das jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwie zu nahe trete von den beiden, sehr temperamentvoll sind und ein leichtes Hefel sind.
Also den Ausdruck gibt es bei euch auch offensichtlich. Ja.
Nein, hat er gesagt, nein, das probieren wir.
Und aus.
Und haben das testweise begonnen mit einer Fläche, ich glaube, von einem halben Hektar. Mhm. Und das hat nach 4-5 Jahren super funktioniert. Und dann sind gleich noch 1,5 Hektar dazugekommen. Und bis heute unser Top-Produkt daraus.
Ja, super.
Danke, freuen wir uns sehr.
Danke sehr.
Bitteschön. Es jetzt Jahrgang 23.
Es glänzt auch Gold im Glas, nicht nur mit Etikett.
Ist spontan vergoren und im Stahltank.
Prost.
Prost.
Danke.
Prost.
Kommt zu dir
verkosten.
Rüber.
Prost. Prost.
Prost.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Spontan vergoren?
Spontan vergoren und im Stahltank ausgebaut. Hat einfach den Grund, den Weg gehen wir bei allen unseren gehaltvollen Weinen, egal ob roter oder grüner Veltliner. Einfach, dass wir zeigen wollen, was macht die Kombination Lage mit Rebsorte, ohne dass wir irgendwelche Einflüsse noch von außen hinzugeben. Was bringt sie mit in den Keller? Und das ist halt wirklich
unser
Markenzeichen.
Ja. Volle Würze, gell?
Und das Cremige ist mir jetzt da aufgefallen. Auf jeden Fall, ja.
Also Pfeffer, seinen Pfeffer kann er nicht verstecken. Das ist ja manchmal ganz lustig mit dem, ist es weißer Pfeffer oder was ist das für Pfeffer? Und dann kann man das schlecht vorstellen, also oder erklären. Aber es ist einfach mega würzig. Mhm. Schon, gell?
Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, weil das eigentlich jetzt da ganz, ganz anders ist und besonders.
Ja, wenn wir jetzt in der Reservekategorie sind, ich nehme das ganz kurz weg.
Ja, bitte.
Weil bei der Reserve erleben wir jetzt nicht mehr so von der Primärfrucht, einen Apfel oder so, sondern ja. Ein gelbes, leuchtend gelbes Etikett mit Setzer in einer erhabenen Schrift. Grüner Veltliner, Weinviertel DRC Reserve Riedlar 8000. Erste ÖTW und daneben ein Wappen. Ist das euch ein Familienwappen?
Das ist unser Hauswappen,
genau. Da ist eine Traube drauf, ich glaube sogar eine Krone. Mhm. Was hat das für Farben? Weil das ist jetzt, die Prägung ist jetzt Silber oder Gold.
Metallisch.
Das metallisch. Was, und da sieht man jetzt keine Farben, aber was wäre es für eine Farbe? Weißt du das zufällig? Das,
ich muss ehrlich Wappen? Sagen, in Original,
so drauf,
in Originalform habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Aber da müsste ich vielleicht, wenn ich Etikett noch von meinem Großvater finde, da vielleicht sind sie noch drauf.
Ja, aber also es ist quasi eine, vielleicht ist es rot-weiß-rot. Also es ist auf jeden Fall, es muss dreifärbig sein. Also oben und unten ist was Dunkles und in der Mitte ist halt das helle Gelb, was da durchscheint. Dann eine Weintraube oben drauf. Der Wein ist mit Kork verschlossen.
Mit Diamkork?
Diamkork. Brauchen wir jetzt auch die Anzahl, die Zahl? Es gibt ja unterschiedliche Dichte. Stufen, glaube ich, da steht da immer irgendeine Nummer drauf. Auf der Rückseite 2023 Grüner Veltliner 8000 Riedlar, sehr dicht gepflanzt, 8000 Reben pro Hektar, geprägt durch den kalkreichen Boden. Wein aus Österreich, Wein Viertel DRC Reserve, 13,5 Alkohol und die Kalorien. Dann haben wir vegan und dann haben wir die Traditionsweingüter Österreich, das Siegel drauf. Auf das wir dann später oder vielleicht gleich zu sprechen kommen. Ich glaube, über das haben wir in den ganzen Podcasts haben wir nämlich noch nie über die österreichischen Traditionsweingüter gesprochen. Vielleicht kannst du einen kurzen Exkurs machen. Wie lange seid ihr da schon dabei?
Noch nicht lange.
Noch nicht lange.
Okay. Erst seit kurzem.
Ja.
Dadurch, dass jetzt eigentlich, so blöd jetzt klingt die bei den ÖTWs, also die Osterweiterung war, Richtung Weinviertel, da fühlen wir uns sehr geehrt, weil es natürlich, ich sage jetzt mal, ein elitärer Club ist. Da ist wirklich die Creme de la Creme der österreichischen Weingüter dabei. Und das ist halt für uns als Weinviertlerbetrieb wirklich ein nächster Schritt, dass wir zeigen, wir aus dem Weinviertel, wir haben genauso richtig Power wie die anderen.
Gegründet 1991, der Verein mit Sitz in Krems an der Donau. Habe jetzt kurz mal gegoogelt. Primäres Ziel ist laut Gründungsurkunde eine Klassifikation der Rieden Österreichs.
Ja, mal wieder was
kurzer, dazu kurzer Exkurs. 90, Entschuldige, ich muss ihn kurz unterbrechen, 90 gleichgesinnte Winzer in 120 ÖTW ersten Lagen. So, jetzt bin ich wieder.
Ja, das ist schon eine Auszeichnung auch, dass man da dabei sein darf.
Ein elitärer Club.
Kamptal, Kremstal, Dreisental, Wagram, Wien, Kanuntum, Thermenregion und Weinviertel. Mhm. So,
Danke fürs Recherchieren.
Gerne. Danke, Google.
Jetzt ist es nicht immer üblich, bei verschiedenen Gesprächen, die wir führen, dass der Export so groß geschrieben wird. 18 Länder, so werden wahrscheinlich mehrere sein, aber wir haben recherchiert 18 Länder. Wie läuft es mit dem Vertrieb ab? Macht ihr dann vor Ort auch, besucht ihr die Länder und habt ihr auch dort Verkostungen oder geht es über eine andere Vertriebsstruktur? Weil du hast ja gesagt, die Eltern sind einmal auf Ibiza im Jahr, weil man dort die Leute schon kennt oder weil es auch dem geschuldet ist, dass man die Weine auch präsentiert in der Gastronomie.
Na, einerseits hat es damit zu tun, entweder der Kundenpflege, so wie es in Ibiza ist, dass der einzige Kunde eigentlich ist, aber der größte Kunde dort ist und eine spezielle Bindung gerade über so einen Zeitraum, freut man sich auch immer, wie man unbedingt diesen Kontakt natürlich pflegen. Andererseits zum Beispiel, USA zum Beispiel, ist auch ein wichtiger Markt für uns. Da geht es über unseren Importeur, der veranstaltet dann immer eigene Touren. Da gibt es immer, ich glaube im Jahr, 2 verschiedene Touren. Und da fliegt der Papa rüber, die dauert 10 Tage. Und da beneide ich ihn wirklich nicht darum, weil die 10 Tage sind wirklich hardcore. In den 10 Tagen hat er genau einen freien Tag. Und das ist wirklich, du schlafst einen Tag im Hotel, packst nicht wirklich einmal den Koffer aus und dann musst du in der Früh schon zum Flughafen wieder. Und das sind natürlich dann auch Weinpräsentationen in bestimmten Locations. Aber bei manchen Ländern, die wir haben, geht es entweder den Importeur drüben, der für uns dann auch die Weine vertritt. Ein gutes Beispiel ist, vor 3-4 Jahren ist bei der Hofburg-Präsentation zu uns ein Australier gekommen und hat gesagt, ich verkaufe euren Wein nach Australien. Wo wir nichts davon gewusst haben. Gesagt, okay. Hey, cool. haben wir auch nicht angestrebt. Und da haben wir gesagt, voll cool. Und da haben wir natürlich nachgearbeitet, dass der natürlich auch ein bisschen ein Erlebnis hat und auch mit uns Kontakt knüpft. Aber auch generell diese ganze Betriebsstruktur, wie man zu diesen Ländern kommt, klar, wir sind Provence, Düsseldorf, dann sind wir in Paris auch noch vertreten. Das ist unabdinglich, weil manche Händler, für die ist es einfach näher, wenn die zu diesen Präsentationen kommen, als wenn sie wirklich zu uns nach Österreich kommen müssen. Zum Beispiel unsere niederländischen Händler, für die ist es viel leichter, nach Düsseldorf oder Paris zu kommen. Aber wir kommen auch alle 2 Jahre zu denen zur Hausmesse.
Trinken die Amerikaner andere Weine? Also trinken die Areserve oder sind die eher bei den frischfruchtigen grünen Veltlinern? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Das ist von bis. Also in manchen Jahren geht es mehr leichte Sachen, aber im Jahr drauf, die eher weniger und nur mehr gehaltvoll. Und das ist, ja, es wäre eher für die Statistik, wo man dann ausrechnen kann, ja, das ist jetzt leichter, schwerer, aber man könnte jetzt, klar, wenn der Händler sagt, ja, er möchte jetzt nur leicht haben und was anderes brauche ich nicht von dir, klar,
okay,
bist chancenlos, aber...
Von den 30 Hektar, kann man das sagen, wie viel geht da, oder generell vor euch am Absatz, wie viel geht da, bleibt in Österreich und was geht ins Ausland?
Ja, wir exportieren schon, ja, ich würde sagen, ja, 50-55% geht ins Ausland, der Rest bleibt in Österreich. Durch der Großteil vom Export Europa, klar. Und der Rest teilt sich halt dann auf von Amerika, Hawaii bis nach Japan, China, bis Australien und auch sogar nach Kenia. Mhm.
Wie ist das Sortiment grundsätzlich bei euch aufgestellt? Also roter Veltliner haben wir gehört, grüner Veltliner, was habt ihr noch so im Sortiment?
Genau, das sind unsere Hauptsorten, der grüne und der rote Veltliner. Klar, wir haben auch Riesling, Weißburgunder, Chardonnay und ein bisschen Zweigelt, ein bisschen Merlot und Rosé. Unseren Sezen Pink haben wir auch. Sezen Pink ist auch
Sitzer in Pink. Ja. Wie ist da das Etikett? Leuchtend rosa?
Na? Ja, fast. Das ist, ja. Das ist so circa, ja, Tischtennisball groß, rund, mhm, weiß,
ja,
und so kreisförmig angeordnet, steht dann Sitzer in Pink drauf. Mhm.
Cool.
Okay. Arbeitsaufteilung im Weingut. Jeder macht alles, haben wir schon gesprochen gehabt. Wir haben jetzt da nicht ein Gefühl dafür, wie schaut es mit der Betriebsnachfolge aus? Wann ist es soweit? Wer übernimmt dann das Zepter? Die Schwester ist schon länger im Betrieb. Habt ihr euch das schon ausgekämpft oder wird es einfach ein Geschwisterpaar sein, die das einfach aufteilen und einer ist im Keller mehr und der andere macht den Vertrieb? Habt ihr euch da schon eine Rollenverteilung überlegt, ausgekämpft oder noch nichts?
Eher weniger, aber es steht schon mal im Raum und das haben wir seit Jahren schon gesagt, dass wir das gemeinsam weiterführen. Mhm. Und klar, mein Teil wird halt sicher sein, die Produktion, und die Marie wird halt der Vertrieb und Verkauf sein.
Ja.
Aber wir werden uns trotzdem, wo der eine gebraucht wird,
unterstützen natürlich.
Ja. 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 Wir sind es auch eh zu gewohnt, also warum sollen wir es später nicht genauso machen?
Haben die Eltern viel richtig gemacht, kann man sagen. Ne?
Ja.
Die Eltern fahren gerne nach Ibiza, wo zieht es dich hin?
Österreich ist schon sehr schön. In die Tiroler Gegend, muss ich sagen, in die Osttiroler Gegend, mhm, das ist aber meiner Frau geschuldet, weil meine Schwiegermutter ist eine gebürtige Osttirolerin und wir sind locker einmal im Jahr immer in Osttirol. Und das ist halt, ja, für mich natürlich jedes Mal atemberaubend.
Wenn's Winter oder Sommer?
Oder
sowohl als auch.
Mhm. Und das ist halt.
Der Großglockner hat schon was, muss ich sagen.
Ja, wird man als Niederösterreicher in Tirol angenommen oder braucht man da die Schwiegermutter mit?
Nein, das weniger.
Solange du nicht dort bleibst, glaube ich, wirst du angenommen. Das ist immer so mit den Einbürgern, die.
Ja, ja. Da gibt es eine Hemmschwelle bei manchen.
Aber ich glaube, wenn du so lange ein N vorne steht und nicht ein W, glaube ich, tust du einfach.
Ja. Jetzt haben wir sehr viel von der Ferne gesprochen. Wenn man zu euch nach Hohenwart kommt, was erwartet einen da? Macht ihr Betriebsführungen? Gibt es auch Hofverkauf? Habt ihr da fixe Tage oder wie funktioniert das? Oder ist das eher ein verschwindender Teil?
Ja, wir machen schon Betriebsführungen und Hofverkauf. Mhm. Aber der Hofverkauf ist bei uns jetzt nicht das große Steckenpferd.
Okay.
Also ich würde jetzt trauen, mich zu sagen, umsatzmäßig gesehen, gerade im zweistelligen Prozentbereich, da ist halt eher der Vorteil, die offenen Weintage, wo wirklich viele Leute kommen. Mhm. Aber sonst sagen wir, wenn Leute kommen wollen, unter der Woche einfach kurz vorher anrufen, ja, dass wir Bescheid, oder dass jemand am Betrieb ist, ist ja auch nicht immer so. Und Montag bis Samstag, every time.
Every time.
Aber sonst im Gebiet geschuldeten Veranstaltungen, da seid ihr dabei, Tag der offenen, ja, Kellertür, quasi solche Veranstaltungen, aber selbst am Weingut macht ihr eher keine Events, weil ja sonst der Vertrieb anders funktioniert wahrscheinlich. Ne?
Genau, ja.
30 Hektar ist ja eine Menge.
Macht schon genug Arbeit.
Gibt es noch Handlese oder ist alles Maschinenlese oder wie ist das bei euch?
Der Großteil, ich würde sagen 70% maschinell gelesen, gerade für die leichteren Sachen bist du halt mit der Maschine viel flexibler und kannst das Lesematerial viel kühler reinholen, aber natürlich die ganzen gehaltvollen Sachen, Grünweltliner, Rotweltliner, da ist halt Handlese ein Muss. Also da kommst du gar nicht anders herum.
Okay.
Ja, du hast vorher dein Praktikum, glaube ich, in Deutschland angesprochen. Mhm. Noch nicht, ist da auch sehr viel mit Weißwein, hat das auch sehr viel mit Weißwein zu tun. Gibt es irgendwas, was dich besonders reizen würde, wo du sagst, okay, das würde ich gerne mal ausprobieren, was du dir dann als Steckenpferd an die Fahne heften möchtest?
Oh, was ich noch ausprobieren würde. Ich bin natürlich ein sehr großer Freund von den deutschen Rieslingen, gerade aus dem Rheingau. Ja, da ist die Schwere, dasselbe in Österreich zu versuchen, da würde ich sagen, da ist die Konkurrenz in Österreich schon sehr groß. Und dadurch, dass bei uns eigentlich am Betrieb der Riesling ein reiner Mitläufer war und wir bödenmäßig jetzt auch nicht so die Prädestinierten sind, wäre es eher richtig schwer. Und ich kenne in Österreich Betriebe, die sehr, sehr geile Rieslinge machen.
Dann trinkt man einfach die und ja.
Das ist halt dann schon schwer. Aber für mich persönlich ist ein Ziel, den Roten Veltliner weiter zu forcieren, da ein paar Schrauben noch nach oben zu setzen, da noch zu verbessern, weil der Rote Veltliner in Österreich fast, ich sage, ein Exot schon fast ist. Er ist schon wieder ein bisschen am Kommen, Gott sei Dank, aber wir haben fast 200 Hektar in ganz Österreich noch mal gehabt vom Roten Veltliner und der hat sich auch rein am Wagram beschränkt. Und man kann aber jetzt Gott sei Dank sehen, was ich von den Präsentationen auch merke, dass die Interesse am Roten Veltliner in die letzten 1,5 Jahre derartig nach oben gegangen ist, wo ich selber dann überrascht war bei manchen Präsentationen, die nur wegen dem Roten Veltliner gekommen sind. Mhm. Und das ist für mich eine Bestätigung, das Interesse ist da und jetzt ist gerade an uns, junge Generation, dass wir so eine spannende Rebsorte wie den Roten Veltliner wieder eine Bühne geben und sagen, der ist beheimatet, der ist nicht weg. Den könnt ihr auch trinken. Und da kann man auch richtig geile Sachen machen.
Ja, also es ist für mich so, wenn ich im Weinviertel zum Heurigen oder in der Lokal gehe, dann bestelle ich einen Roten Veltliner.
Wirklich?
Ja, das ist so.
Hast du einmal probiert und hast du doch das...
Ja, ist was anderes. Und warum muss immer jemand das selber? Also, ich meine, ja, grüner Veltliner natürlich, aber ja, der rote Veltliner, den, das ist eigentlich immer das erste Glas, was ich nehme, sagen wir so.
Richtig so.
201 Hektar. Habe ich gerade. 202,60, also 0,5% der Gesamtrebfläche Österreichs ist roter Veltliner. Das ist eigentlich nichts, ne? Kann man so sagen.
Wenn wir in 10 Jahren wieder herkommen, was wird dann bei euch anders sein, wenn ihr beide das Zepter führt, wenn es in 10 Jahren schon so weit ist?
Dass ich mittlerweile 2 Kinder habe und dass meine Schwester und ich den Betrieb so weit nach vorne gebracht haben, dass wir das jetzt wirklich Zukunftsmusik, aber das ist jetzt meine Vision, dass wir uns als Betrieb sagen können, wir spielen in die Top 40 in ganz Österreich mit. Sodass man dann sagen kann, wenn man weinmäßig einen Exkurs nach Österreich macht, dass man sagt, aber am Setzer,
kommst du nicht vorbei. Das ist eine Ansage.
Ja.
Sowohl als auch das mit den 2 Kindern, weißt du da schon was mehr oder sind die schon am Weg? Also oder?
Sind
die Zwillinge
im Bauch? Sind noch nicht am Weg, nein.
Okay, alles klar.
Wenn du jetzt das auf einem Weinfest machen würdest, wenn jemand noch nie Setzerwein getrunken hat und du möchtest dem erklären, für das steht Setzerwein, das ist der typische. Ich meine, du hast jetzt gesagt, das, was du jetzt mitgebracht hast, ist euer Steckenpferd.
Genau.
Aber ist es auch der Wein, wo du sagst, wenn du das kostet, dann weißt du, das ist Setzer? Oder war das ein anderer?
Das wäre eigentlich bei den grünen Veltlinern, bei allen unseren gehaltvollen Reserven, dass man wirklich einen Einblick kriegt, das ist die Setzerstilistik.
Okay, wo kann das hingehen?
Genau. Das ist wirklich unser Aushängeschild auch und das forcieren wir auch nach außen.
Habt ihr da was zurückgelegt auch?
Ja. Also es gibt bis Anfang der 90er Jahre haben wir noch ein paar Flaschen, natürlich von meiner Schwester und mir, die Geburtsjahrgänge, wo es relativ viel noch gibt, weil beide Jahrgänge, was der Papa sehr gerne erzählt, weil wir 98er Jahrgang und meine Schwester 96er. Und das sind, seit der Papa den Betrieb übernommen hat, die schlechtesten Jahrgänge gewesen, die er der Welt gehabt hat. Und was aber zu meinem Vorteil war, im 98er Jahrgang haben die Eltern Süßwein gemacht. Sprich, wir haben noch einige Flaschen Süßwein aus 98, aber wir legen schon jedes Jahr ca. 12, 24 Flaschen immer zurück. In manchen Jahrgängen auch Großflaschen, wie 17 zum Beispiel, grandioser Jahrgang gewesen.
Liebe Grüße an den Papa, er hat alles richtig gemacht, Süßweine zu machen für
die Nachgeneration.
Weil das halt ewig und das schmeckt er dann auch. Wenn's, also ich weiß nicht, was war dein erster Wein, den du von euch getrunken hast? Weißt du das noch zufällig?
Den ersten Wein, den ich getrunken habe von
uns. Weil ist nicht irgendwie so, Süßwein ist, glaube ich, sowas das Erste, was man irgendwie so probiert, oder?
Ich glaube, nein, Süßwein glaube ich fast gar nicht. Ich glaube, das war eher unser klassischer Weinviertel DRC, der ist Ausstich, ganz klassischer Weinviertel DRC, da bin ich mir sicher, dass sicher das der erste Wein war, den ich kostet von uns.
Aber ganz bei dem klar. Süßwein, also wenn deine zwei Kinder dann da sind, die können dann deinen Geburtsjahrgang auch noch trinken, Süßwein.
Auf
und wenn es ein grüner Veltliner, was auch immer, Reserve gewesen war, ist halt die Frage, ob das dann bei den Enkelkindern noch schmeckt, ist halt dann schon die Frage.
Boah,
das noch. Ja, kann sein, aber kann halt dann, wenn du größere Mengen zurückgelegt hast, kann vielleicht auch in die Hosen gegangen sein.
Man merkt schon, du bist das da forcieren, dass die Süßweine für
dich. Süßweine und Schaumweine brauchen in Österreich eine Bühne, weil das kennen wir richtig gut, ja. So wie wir kennen generell, glaube ich. Also die österreichischen Winzer können stolz sein, was sie alles produzieren und sind wir oft zu klein da draußen, dass wir alles herzahlen können. Aber Süßwein und Schaumwein,
das können wir
ja. Auch richtig gut und das könnte man auch forcieren.
Auf jeden Fall.
Nicht immer nur Champagner trinken, wir trinken Sekt Austria.
Ein Glas Sprudel kann man
immer. Muss immer, ja. Nicht nur zu Weihnachten und zum Geburtstag, genau. Das passt auch so gut.
Ja, hätte man das auch wieder angebracht.
Ja. Unbezahlte Werbung.
Wie wichtig sind euch Auszeichnungen? Tut ihr da mit? Lasst ihr euch da prämieren?
Ja, es gehört schon dazu, dass man Falstaff, Vinaria, Gumio, dass man da die Weine einreicht und dass man halt dann wirklich zeigt, das sind die Bewertungen, das haben wir erreicht. Aber es ist halt eher, finde ich persönlich, interessant für den Endkonsumenten. Aber ja, es ist halt sonst so ein Vergleichen untereinander unter den Winzern, was eigentlich auch spannend ist. Auch in derselben Ortschaft.
Ja.
Dass man da ein Gefühl kriegt.
Thema Nachhaltigkeit, habt ihr da euch zertifizieren lassen? Ja. Wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der jetzt nicht Ahnung vom Weinbau hat? Was muss man da erfüllen oder wie funktioniert das?
Es ist recht viel Bürokratie, was nicht in Österreich. Und da wird eigentlich so ziemlich alles angeschaut, wie schauen deine Weingärten aus, wenn Böschungen dabei sind, wie schauen die aus, sind da nur mehr Gras oder sind da Bäume, Sträucher oder wie schaut die Begrünung aus, wie viele Überfahrten mit dem Traktor hast du in der Zeile, also wirklich penibelst genau wird da geschaut und das ist auch natürlich ein Herzensprojekt von meiner Schwester, weil die lebt mittlerweile seit einigen Jahren rein vegan, setzt sich für den Tierschutz ein, setzt sich für die Umwelt ein und gerade für sie ist es gewesen,
das
jetzt hat sie einen Grund, Bäume zu pflanzen, Sträucher, Blühwiesen anzusetzen, ohne dass sich der Papa einmischen kann.
Ja, wenn das so temperamentvoll ist, wie du das vorher erwähnt hast, dann wird das sicher mehr Überzeugungsarbeit.
Und die liebe Schwester wird sicher das ein oder andere Mal gehört haben, dass was Gescheites essen soll, weil das Vegane ist nichts.
Ja, gerade bei den Großeltern, weil wir haben unterm Lesen kocht die Oma noch für uns.
Ja.
Und das war jetzt natürlich am Anfang, ja, die Oma, ja, das war halt so, wie man sich halt vorstellt, das Dirndl, mei.
Sie wird verhungern.
Ja. Ja.
Schau, wie bloß das ist.
Ja. Also wir beide, glaube ich, kennen davon ein Lied singen, dass man eine vollwertige Mahlzeit braucht.
Auf jeden Fall.
Eine Rubrik, die bei uns konstant dabei ist, ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corne. Cool. Und bei dir wird es halt noch interessanter, weil wenn der Wein so oft in der Gastronomie verkauft und getrunken wird, dann wird die eine oder andere Frage sicher vielleicht leichter zu beantworten sein, weil du das eine oder andere Restaurant von innen gesehen hast.
Okay. Ich glaube, mit Papa seine Geschichten waren auch interessant gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Oh. Rein Gastro oder jetzt gerne? Nein,
alles, komplett egal. Also. Wir haben vorher gerade Marshmallows gehabt. Also.
Oh, Kohlsprossen. Ja. Im Leben nicht. Da, danke.
Haben wir schon gehabt, gell?
Hagel drunter. Ja. Probiert hätten wir es.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Oh, der beste Weinmoment. Das war, da sind wir Abschlussreise mit der Weinbauschule in Kalifornien gewesen, Opus One. Und das war jetzt immer, gerade in Kalifornien, Alkohol erst ab 21, da ist halt immer am halblegalen Weg hinter verschlossenen Türen, die dürften es nicht noch da ein bisschen was kosten und meistens ist es eh gut gegangen, aber halt dann wirklich Opus One zu sehen, das ist natürlich Wein-Ikone und gehen halt den ganzen Keller durch und sind dann im Verkostungsraum und unser Guidance durchgeführt, wir sind circa 20, 25 Leute gewesen, schöne Riedelgläser, muss ich sagen, Riedelgläser, schön am Tisch vorbereitet gewesen und fängt an einzuschenken, aber jetzt nicht so viel, man kennt es, ein Sechzehntel, sondern wirklich kontinuierlich jeden ein Achtel. Und wir sind natürlich komplett vom Hocker gefahren, weil wir dachten, gerade bei so einem Wein in der Preisklasse auch natürlich, da haben wir gedacht, öha, was ist jetzt los? Und das war ein Erlebnis, auch einer der besten Weine, den ich je getrunken habe. Würde ich mir persönlich nicht kaufen, weil es mir doch ein bisschen zu teuer ist. Aber das war ein Erlebnis, das drumherum, dann das Geschmacksprofil, generell die ganzen Sinne und dann hast du wirklich ein komplettes Achtel in der Hand und kannst halt wirklich jeden Schluck aber voll genießen.
Sehr gut.
Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Oh, das schlimmste Weinerlebnis. Puh, jetzt habt ihr mich aber wirklich erwischt. Das schlimmste Weinerlebnis. Das war, da bin ich in Deutschland auf Praktikum gewesen. Meine Schwester hat gleichzeitig dort studiert. Und sie hat dort mit ihrem Freund eine kleine Wohnung gehabt. Das war so ein kleines Haus mit einzelnen Wohnungen drinnen. Also ich glaube, das waren 3-4 Wohnungen, aber es waren zum Großteil, glaube ich, Österreicher drinnen und 2-3 Deutsche. Und ich kam mich ihnen am Abend immer bei ihnen unten gesessen, weil ich bin am Wochenende immer bei ihnen gewesen, weil das war eine 10 Minuten Autofahrt. Also sprich, habe ich immer ein bisschen Heimatbindung gehabt. Und wir sind in der Küche gesessen. Überall sind Flaschen gewesen, wirklich überall. Es ist drinnen geraucht worden. Es war eigentlich furchtbar. Und zur späteren Stunde hat dann ein deutscher Kollege eine Mouton Rothschild, die er sich seit 5 Monaten zusammengespart hat, aufgerissen. Jeder hat natürlich gleich die Gläser hingehauen und wollte es unbedingt probieren. Und nein, noch schlimmer. Und die Flasche dürfte so, ich würde sagen, ein Drittel ist noch drinnen gewesen. Und natürlich, die Stimmung ist natürlich super gewesen. Und wie gesagt, es ist auch drinnen geraucht worden. Und es hat einer in die Flasche reingearscht. Das war jetzt natürlich semi-optimal, würde ich jetzt einmal sagen. Aber ja, das ist...
Es gibt Leute, die für ein bisschen eine Spende das dann auch austrinken.
Wenn die Verzweiflung groß genug ist.
Wahnsinn.
Ja.
Jetzt müssen wir überleiten, weil sonst ich jetzt nach. Ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es.
Grüne Veltliner.
Tadam. Mein perfektes Katerfrühstück.
Buh. Perfektes Katerfrühstück. Boah. Ham and Eggs. Wahrscheinlich.
Sehr gut.
Wieder was mit Ei.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Kann auch schon verstorben sein.
Oh. Huh.
Mit dem du eine Gescher tot in dir.
Boah, dann
ist es wieder gut machen.
Mit wem würde ich eine Flasche Wein teilen? Es ist halt natürlich schwierig, dadurch, dass ich sehr hobbymäßig auch in geschichtlich beheimatet bin. Boah, ich würde jetzt einmal richtig ins Blaue schießen und sagen Alexander dem Großen.
Mhm. Okay.
Weil? Einfach so, weil der cool war. Mhm.
Einfach aus Spontanität und bei einer Flasche Wein kann man immer besser reden.
Ja, das, die Gesprächskultur wäre dann auch interessant, wie man dann spricht. Ich glaube, ich das gar nicht verstehe,
ja,
wie sie die Wörter bilden.
Aber Wein verbindet, hat es
ja genau. Kassen, ja, genau. Also, die auch geklärt haben, glaubst du? Ja. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Oh Gott, ich weiß sofort, was es ist. Das ist viele Monde her, das ist, wenn ich an die Geschichte denke, ist mir das immer noch peinlich. Das war, boah, das muss mindestens 15 Jahre her sein. Da sind wir mit den Eltern gewesen. Saint-Tropez ist es, glaube ich, gewesen. Sind wir am Abendessen gewesen am Hafen und da hat es ein Lokal gegeben. Das hat eigentlich total dumm. Da war der Boden nur Sand. Klar, untertag so Beach Club-mäßig lustig. Aber halt am Abend, ja, du hast halt in den schönen Anzug schon, hast voll Sand drinnen. Und ich habe irgendein Filetstück gegessen. Und wollte mit der Gabel reinstechen, bin irgendwie blöd da am Rand kommen, stich rein und das rollt runter, mir auf die Schoß und komplett in den Sand hinein. Heutzutage fällt mir die Geschichte noch ein und wenn ich nur dran denke, denke ich mir, das arme Fleisch. Ja.
Es ist jetzt voll aufgeregt. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe, wäre ein Sandsteak. Nein, entschuldige.
Alles gut. Kulinarische Sünde. Boah, da gibt es so viele gute Sachen. Boah, da könnte ich mich gar nicht richtig entscheiden, ehrlich gesagt. Aber was immer geht, so ein guter Zwiebel ausbraten. Da kann die stärkste Diät sein.
Das geht.
So ein richtig guter Zwiebel ausbraten.
Und wie müssen die Zwiebel sein?
Boah.
Wach oder knusprig? Oder Wurst?
Beides muss das sein.
Beides.
Ein richtiger Zwiebel muss beides sein. Also du brauchst bei einem richtigen Zwiebelspaten aus meiner Sicht, brauchst den weichen Zwiebel, also den glasierten, aber dann auch den Röstzwiebel noch drüber.
Und da könnte man jetzt so den Riedl A8000, könnte man richtig gut vorstellen, zu einem Zwiebelspaten.
Auf jeden Fall.
Obwohl du ja kein Fleisch
isst. Aber das sind so die Erinnerungen von früher. Ja. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Boah, in 10 Jahren...
Den Süßwein.
Unter anderem. Doch, würde ich sagen.
Mhm. Zum Anstessen für die Geburt.
Kindern, genau.
Von der Geburt von einem von den zwei Kindern.
Ja. Zum Beispiel, ja. Das auf jeden Fall, ja.
Mein letztes Glas Wein soll sein.
Oh, mein allerletztes Glas. Ein Glas Pinotage aus Südafrika.
Schon was weggelegt? Nein, da haben wir noch Zeit.
Nein, ein bisschen habe ich noch was im Privatbestand, aber man kann immer was zurücklegen.
Genau.
So, jetzt, ich habe jetzt da sehr viel Gust auf Dübel ausbaden.
Abendessen heute, Wirtshaus einkehren.
Beim Sandsteak habe ich an ein Thunfischsteak gedacht, weil oft, wenn es zu einer Sesamkruste und sowas und ein bisschen mehr Salz, das ist ja auch fast wie, wenn es dann ab dem Gaumen zerschneidet, da oft ist es auch fast wie ein Sand. Wir dürfen uns bedanken für das Gespräch.
Ich sage Dankeschön.
Jetzt ist auf einmal eines klar. Ich habe es bisher noch nicht hingeschafft, aber beim nächsten Ibiza-Aufenthalt werden wir eine Flasche Wein im Coco Beach bestellen. Ich war dort noch nicht, aber ja, warum nicht? Jetzt haben wir einen Grund dazu. Wir werden den Wein verlinken, euer Weingut verlinken in den Shownotes. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch und vielleicht auf ein Wiedersehen im Weinviertel in Hohenwart. Vielen
gern.
Dank. Danke sehr. Prost, Mahlzeit.
Prost.
Prost.
Das war's für heute mit Prost, Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.